Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich ganz besonders auf ein Gespräch mit einem besonderen Gast, der die Finanz- und Bankenwelt wie kaum ein anderer kennt. Er war in führenden Positionen bei internationalen Großbanken tätig, hat in der Notenbank gearbeitet und begleitet seit vielen Jahren die wirtschaftlichen und regulatorischen Entwicklungen in der Finanzbranche. Mit ihm möchte ich über die Stabilität der Banken, aktuelle Herausforderungen an den Finanzmärkten und die Auswirkungen der Zinspolitik sprechen. Wie sicher ist unser Finanzsystem wirklich? Welche Risiken müssen wir im Blick behalten? Und was bedeutet all das für Unternehmen und Anleger? Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Andreas Dombrett. Herzlich willkommen, lieber Andreas Dombrett. Ich freue mich auf unser Gespräch. Es gibt unheimlich viel zu besprechen und ich glaube, wir haben viele Dinge, die wir ein bisschen beleuchten wollen. Als erstes habe ich mich natürlich ein bisschen eingelesen und Sie sind in den USA geboren und somit auch amerikanischer Staatsbürger. Sind Sie noch häufig in den USA?
Nicht mehr so oft. Also ich bin mindestens zweimal da. Bei der Frühjahrstagung oder bei der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds und versuche dann auch New York zu besuchen. Aber dass ich Urlaub mache in den USA, ist schon länger her.
Okay. Sie wären ja als amerikanischer Staatsbürger auch tatsächlich ein Präsidentschaftskandidat in den USA. Wie viele andere das nicht sein können, wenn Sie nicht in den USA geboren wären. Wäre das ein Amt, was Sie reizen würde? Oder?
Das bestimmt nicht. Ich wähle allerdings auch noch in den USA.
Oh, okay. Das heißt, Sie nehmen da schon, versuchen schon Einfluss zu nehmen über das aktive Wahlrecht
Ich habe von Anfang an immer gewählt. Mein deutscher Pass kam erst sehr viel später hinzu und man möchte ja schon teilnehmen an den politischen Entscheidungen. Und meine erste Wahl war Ronald Reagan. Und zwar Ronald Reagan 1, wenn Sie so wollen. Da sehen Sie mal, wie alt ich schon bin. Und dann habe ich ein, zwei Mal ausgesetzt, weil ich einfach nicht mehr wusste und mitwählen wollte. Aber die letzten, auch sagen wir mal, interessanten Wahlen habe ich alle auch eine Stimme abgegeben.
Toll. Ich habe auch gelesen, dass Sie eine klassische Bankausbildung bei der damaligen Dresdner Bank gemacht haben. Und so haben Sie im Grunde das Geschäft auch von der Pike auf gelernt. Wie bewerten Sie Ihren Karrierestart im Nachhinein? Also war das super hilfreich, dass tatsächlich eine klassische Bankausbildung war? Ich glaube, die Dresdner Bank gibt es ja schon seit einigen Jahren nicht mehr. Sie waren aber ein Grüner demnach. Und wie bewertet es im Nachhinein?
Ach, schauen Sie, dadurch, dass ich Amerikaner war, war ich ja nicht bei der Bundeswehr. Und das hat dazu geführt, dass als ich aus dem Gymnasium abgegangen bin, da war ich schon, hat meine Haare waren relativ lang und meine Gedanken relativ wirr. Und das hat mir nicht geschadet, statt zur Bundeswehr in eine Bank zu gehen und mich ein wenig zusammenzureißen und zu konzentrieren, bevor ich da angefangen habe zu studieren. Ich will nicht sagen, dass das Gleiche ist. Eine Bankausbildung ist nicht das Gleiche wie eine Bundeswehrzeit, aber ich habe es ein wenig als einen Ersatz gesehen und es war gar keine so schlechte Vorbereitung auf die Uni.
Und war natürlich eine Weichenstellung auch im Endeffekt, in welche Richtung es dann bis zu diesem Zeitpunkt bei Ihnen gegangen ist, nicht wahr?
Ja, also als ich ins Banking gegangen bin, da war es so, dass das Nonplusultra war. Alle, die irgendwie die Chance hatten, sind ins Banking gegangen. Heute würde ich das gar nicht mehr so sehen. Und heute gibt es so viele Alternativen, die auch interessanter sind, möglicherweise, als das Banking. Und die wissen ja, wo die Beliebtheitswerte von Bankern heute sind, das hat sich schon stark verschlechtert. Aber damals haben sich die Besten der Besten, da habe ich jetzt nicht unbedingt dazu gehört, aber die Besten der Besten haben sich im Banking aneinander gemessen. Und ich bin da schon sehr, sehr langweilig. Ich habe mein ganzes Leben nur bei Banken gearbeitet, von der Bankausbildung, habe Banken studiert, habe Banken promoviert. Ich habe dann bei der Deutschen Bank gearbeitet, bei JP Morgan, bei Rothschild, bei der Bank. Nicht beim Weingeschäft, das wäre schön gewesen, oder im Chateau und dann bei Bank of America Merrill Lynch, dann bei der Zentralbank. Also Sie sehen, die Banken haben mich nicht losgelassen und ich bin also immer den Banken auch treu geblieben.
Führt mich genau zur nächsten Frage. Sie haben die Finanzmärkte sowohl auf nationaler als aber auch internationaler Ebene nicht nur beobachtet, sondern auch erlebt. Welche Entwicklungen der letzten Jahre sind aus Ihrer Sicht besonders prägend für das globale Finanzsystem gewesen?
Ach, das sind viele. Ich meine, wir hatten Schocks, die wir natürlich vorher nicht hatten. Die Pandemie, der Ausbruch eines Krieges in Europa, das sind schon sehr große Schocks, die auch große Verwerfungen mit sich gebracht haben. Der ein oder andere wird sich vielleicht gar nicht mehr erinnern, aber wir hatten eine sogenannte Euro-Krise. Der Begriff ist misslich, weil es ging nicht um eine Krise des Euros, sondern um eine Krise in der Eurozone und der Verpasstheit der Eurozone. Das habe ich sehr, sehr stark miterlebt. Ich bin am 1. Mai 2010 ins Amt gekommen bei der Bundesbank. Genau zu sein, der 3. Mai, das war ein Montag. Und am Wochenende war das erste Griechenland-Paket. Ich habe also von Anfang an die ganzen Probleme hautnah miterlebt. Und diese Art von Krisen, die hatten wir ja ursprünglich nicht so stark. Das Ganze vor dem Hintergrund einer zugenommenen Globalisierung. Nicht? Lehman Brothers 2008 gehört eigentlich auch noch in diesen ersten Bereich hinein. Also diese Art von Krisen sind schon sehr herausfordernd gewesen. Und insofern hat sich die Branche sehr verändert. Sie erinnern sich, dass Paul Volcker, ehemaliger FED-Präsident, gesagt hat, die größte Innovation im Banking war die Einführung der Automated Teller Machines, also der Geldausgabeautomaten. Da gab es jetzt doch relativ viele Neuigkeiten und all das führt dazu, dass sich das Banking sehr stark verändert hat. Früher gab es ja im Prinzip nur Universalbanken, heute gibt es viel mehr Geschäftsmodelle, viel mehr Fragmentierung und damit auch mehr Risiken.
Und die auch die Weltwirtschaft hat sich natürlich sehr, sehr stark verändert. Und was sind da aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen, insbesondere für Zentralbanken und die Finanzaufsichtsbehörden? Weil die Unsicherheiten, die wirtschaftlichen, sind schon recht groß aktuell.
Ja, die Zentralbanken sind ja nicht überall gleich. Wie Sie wissen, hat die Federal Reserve zwei Ziele. Nicht nur das Preisstabilitätsziel, sondern auch ein Beschäftigungsziel. Das ist bei uns und bei den meisten anderen Zentralbanken halt anders, wo man sich eben nur auf die Preisstabilität konzentriert. Hinzugetreten, und das ist auch durch die Krisen, die ich eben erwähnt habe, auch irgendwie logisch, hinzugetreten sind Finanzstabilitätsrisiken. Wir haben in der seit der Lehman-Krise sehr genau verstanden, alle, die wir im Finanzmarkt sind, dass die Summe der Einzelrisiken, ja, also das Finanzstabilitätsrisiko viel größer ist als die Summe der Einzelrisiken, vielleicht möchte ich es lieber so ausdrücken. Und wenn da das Kleinste nur geschieht, kann das sehr, sehr große Auswirkungen haben. Und darauf muss man sich in einer globalisierten, zusammengewachsenen Welt ganz neu einstellen. Und das hat auch für die Zentralbanken ganz erhebliche Auswirkungen, auch für die Finanzaufsichtsbehörden. Ich war ja in einer dieser Finanzaufsichtsbehörden und habe ja auch Mitgründer des europäischen Aufsichtssystems, des Single Supervisory Mechanisms, SSM, hier in Europa, in der Eurozone, um genauer zu sein. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie stark diese Finanzaufsichtsbehörden zusammengewachsen sind durch die Krise. Das habe ich deshalb auch besonders gut erleben können, weil ich der deutsche Deputy auch bei den G7 und bei den G20 sein durfte, beim Internationalen Währungsfonds der Deputy sein durfte, in der BITS, in der Bank für internationalen Zahlungsausgleich der deutsche Deputy war und auch im Basler Ausschuss. Nicht? Und da, Sie können sich nicht vorstellen, wie oft man miteinander gesprochen hat, wie oft man sich getroffen hat und welche engen, vertrauten Bande es gab. Und das war auch dringend notwendig. Also die Krise hat dazu geführt, dass die Internationalisierung der Finanzaufsichtsbehörden sehr, sehr stark angewachsen ist.
Wenn wir nochmal zu 2008 zurückgehen.
Wo ich noch nicht im Amt war.
Wo Sie noch nicht im Amt waren, genau. Aber Teilnehmer im Markt.
Ich war bei der Bank of America, so, wo Sie Merrill Lynch gekauft.
Im Auge des Orkans, wie man so schön sagen könnte. Es hält sich ja hartnäckig das Gerücht, wenn man in die, ich muss fast sagen, die Geschichtsbücher schaut, dass beispielsweise Lehman ein bisschen geopfert wurde, weil die Exposure von Lehman außerhalb der USA mit die größte gewesen ist. Ist das wahr?
Das kann ich Ihnen nicht genau sagen, weil ich nicht im Amt war, aber meine Einschätzung ist die folgende. Situation bei der Bank of America war die, dass wir am Freitagabend, ich war der Country Head für Deutschland, Österreich, da gab es einen Hinweis, dass wir uns vorbereiten sollten auf eine Übernahme von Lehman Brothers. Das würde am Montag bekannt gegeben werden. Und dann kam am Sonntag der Hinweis, dass es nicht Lehman würde, sondern Merrill Lynch. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, habe das auch einmal in der FAZ auf eine Nachfrage gesagt, dass ich mich dann abends hingesetzt habe an meinen Computer und mal eingegeben habe den Suchbegriff Bankinsolvenz und keinen einzigen Treffer hatte. Das Netz war zumindest auf die Frage einer Bankinsolvenz nicht vorbereitet. Das heißt, was vermutlich auch die Finanzaufsichtsbehörden nicht sehr stark. Was ich weiß, ist, dass die Kollegen damals in den USA eine Abfrage gemacht haben über die Frage, wie vernetzt ist denn eigentlich Lehman Brothers? Und außer der Bundesbank, die eine Millionenevidenz hatte und hat, konnte keiner wirklich die Vernetzung von Lehman Brothers im Ausland wirklich beschreiben. Man hatte eigentlich keine gute Idee. Man hatte die Bilanz, hatte die GmV, man hatte aber keine Idee der Art der Vernetztheit, insbesondere in den Derivatenmärkten. So, was ich nur sagen will ist, so eine Bankinsolvenz, meiner Meinung nach, ist deshalb gekommen, weil man keinen politischen Kredit mehr damals in dem politischen System hatte, Lehman Brothers zu unterstützen. Und Sie erinnern sich ja auch, dass AIG auch anstand und dass da für sehr viel mehr politischer Kredit vorhanden war als zur Unterstützung von Lehman Brothers. Lehman Brothers, die immer als, sagen wir mal, besonders aufmüpfig und gegen den Kamm kämmend angesehen wurden, hat man einfach nicht mehr unterstützen wollen. Und das war wahrscheinlich ein Fehler. Im Nachhinein muss man sagen, dass das Nichtstützen von Lehman Brothers und die unkontrollierte Insolvenz über ein Wochenende hinweg dazu geführt hat, dass die Verwerfungen größer waren, als sie es sonst bei einer geordneten Abwicklung gewesen wäre. Deshalb gibt es ja jetzt auch ein Single Resolution Board in Europa. Deshalb gibt es jetzt Abwicklungseinheiten und deshalb müssen Banken heute ihre sogenannten Testamente schreiben, um eine Abwicklung und einen Teilverkauf auch möglich zu machen. Das heißt, man hat sehr, sehr stark aus Lehman Brothers gelernt. Also Ihre Frage, was war der Grund, weiß ich nicht ganz genau, aber mein klarer Eindruck ist, dass es in den USA zum damaligen Zeitpunkt kein politisches Kapital gab, was Lehman Brothers einsetzen konnte, um eine staatliche Unterstützung. Bear Stearns hatte ja schon die Rettung über JP Morgan erfahren, dass eine Abwicklung oder eine staatliche Stützung von Lehman Brothers ermöglicht hätte. Das hat man dann bei der AIG wieder anders gesehen und hat sehr, sehr stark staatlich gestützt. Das war im Nachhinein bei Lehman Brothers meiner Meinung nach ein Fehler. Man kann diese unkontrollierten Insolvenzen in einem gehebelten, sehr vernetzten Bankenwesen nicht so ohne weiteres vornehmen. Das halte ich für falsch. Das war im Nachhinein falsch.
Gut, jetzt haben Sie in den Ausführungen natürlich auch schon so ein bisschen angedeutet, dass es da Veränderungen gab im Nachgang zu dieser schwierigen Erfahrung, dass Mechanismen eingezogen wurden, dass Gesprächsrunden eingezogen wurden, dass Gremien einbezogen werden. Und das erachten Sie wahrscheinlich dann auch als großen Erfolg und als auch große Entwicklung und positive Entwicklung, dass es das jetzt gibt.
Ja, Sie brauchen Koordinationsplattformen. Ja, nur wenn Sie die wirklich haben, haben Sie auch eine Chance, im Falle einer Krise so eine internationale Koordination vorzunehmen. Und man muss auch miteinander reden. Dazu gehört auch, dass man dann voneinander lernt. Ja, man kann eben, indem man frühere Krisen, frühere Bankinsolvenzen, wenn Sie so wollen, davon gibt es ja gar nicht so viele, analysiert, daraus lernen und daraus Schlussfolgerungen ziehen und sich dann auch besser aufstellen, neu aufstellen. Ja, das heißt, das brauche ich unbedingt. Und deshalb bin ich so kritisch, wenn die neue amerikanische Regierung jetzt sehr stark das internationale Engagement der USA auch im finanzaufsichtlichen Bereich bei den G20, beim Basler Ausschuss, beim IWF, bei der Weltbank und dergleichen infrage stellt, was sie aktuell tut.
Ist natürlich als größter Finanzplatz der Welt besonders einflussreich oder eben auch dann entzieht sich einer gewissen, ich sag jetzt mal, Kontrolle oder Kommunikation. Und das ist natürlich sicherlich ein Problem. Herr Dobrindt, wenn Sie einschätzen würden auf der Skala von 1 bis 10, wie effektiv sind Ihrer Ansicht nach die regulatorischen Maßnahmen, die aktuell gelebt werden, die da sind. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, eine solche Verwerfung auch durch die Regulatorik und die Maßnahmen, die nach 2008 getroffen wurden, zu verhindern?
Ja, also meine persönliche Meinung ist, dass eine wirklich große Krise, die uns wirklich stark treffen würde, ja nicht aus der gleichen Richtung kommt wie die vergangene. Also ich würde deshalb die Antwort wie folgt strukturieren. Wir adressieren Risiken, mit denen wir in der Vergangenheit schon mal uns auseinandersetzen mussten, aktuell relativ gut. Das heißt aber noch lange nicht, dass die nächste Krise genau aus dieser Richtung kommt. Und Donald Rumsfeld, der ehemalige Verteidigungsminister der USA, hat ja von den Known Knowns, den Known Unknowns und den Unknown Unknowns gesprochen. Und das ist eine sehr kluge eigentlich Strukturierung und Einschätzung. Und habe ich Angst vor den Known Knowns? Überhaupt nicht. Ja, aber die Known Unknowns vielleicht auch nicht, aber die Unknown Unknowns, die müssen einen Sorge machen. Und wir wissen alle, dass das Finanzsystem sich dadurch auszeichnet, Risiken zu nehmen. Und nur wenn ein Finanzsystem Risiken nimmt, kann es auch Geld verdienen. Das heißt, wir werden kein 100% sicheres Finanzsystem schaffen können und auch schaffen wollen. Das heißt, es wird immer Risiken geben und es muss auch immer Teilnehmer geben, die aus diesem Markt ausscheiden. Es ist nicht die Aufgabe einer Finanzaufsichtsbehörde, in einem System sicherzustellen, dass niemand aus dem Markt ausscheidet. Worauf es ankommt, ist, dass bei einem Ausscheiden eines Marktteilnehmers es zu keinen großen systemischen Veränderungen und Verwerfungen kommt. Darauf kommt es eigentlich an. Und das muss man sicherstellen. Da haben wir schon sehr, sehr viel dazugelernt. Sehr, sehr viel dazugelernt. Also ich glaube nicht, dass wir eine Situation von Lehman Brothers noch einmal so ungeordnet akzeptieren würden und ohne zu wissen, welche Vernetzung es eigentlich wirklich gibt und welche Gefahren daraus eigentlich dann wirklich entstehen, würden wir nie wieder so sehen. Aber wer hätte denn den schwarzen Schwan, wir haben im Moment jede Menge schwarze Schwäne, wer hätte den schwarzen Schwan Pandemie vorhergesagt? Wer hätte den schwarzen Schwan Ukraine-Krieg vorhergesagt und dergleichen mehr? Also insofern sind bestimmte Dinge nicht vorhersehbar und vorhersagbar. Und insofern werden wir auch noch weiter Krisen haben. Es gibt eine gewisse Regelmäßigkeit von Krisen.
Das bedeutet aber auch, wenn ich das richtig verstehe und zusammenfasse, uns bekannte Umstände, wenn die nochmal auftreten würden, wären wir Ihrer Einschätzung nach relativ gut darauf vorbereitet. Dinge, die wir, schwarze Schwäne, haben Sie gerade gesagt, die vielleicht auch noch nicht absehbar sind, das sind dann neue Situationen, auf die muss man dann auch vermutlich neu reagieren, aber mit der Erfahrung, die man aus anderen Situationen bereits sammeln konnte.
Genauso so ist es richtig. Also wenn wir eine ähnliche Situation wie Lehman Brothers haben, also was war denn das Thema bei Lehman Brothers? Ein Liquiditätsengpass? Ja, dann würden wir da heute viel bessere Vorwarnsysteme haben. Wir haben im Gegensatz zu dem Eigenkapitalpuffer, den es ja schon lange gibt, seit Lehman auch Liquiditätspuffer, die mindestens 30 Tage Liquidität im Unternehmen sicherstellen sollen. Das heißt, wir haben uns um diese Themen durchaus gekümmert, wenn wir jetzt mal Lehman als ein von Ihnen erwähntes Beispiel nehmen. Und es darf uns aber auch nicht, wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Wie immer im Leben ist das Too-Big-to-Fail-Problem noch nicht komplett gelöst, ganz und gar nicht. Es hängt immer davon ab, wer kommt denn jetzt in die Krise. Und es gibt sehr, sehr große, sehr, sehr komplexe, sehr, sehr verästelte und auch schwierig aufzulösende Bankkonstrukte und Finanzkonstrukte. Und da wird es sehr viel größere negative Auswirkungen haben, als wenn es sich um ein relativ überschaubares Institut handelt. Also insofern kann man das nicht für alle Institute gleichmäßig sagen. Darauf wird reagiert. Es gibt die G-SIBs, also die Global Systemically Important Banks, die eben abhängig von ihrer Systemrelevanz auch höhere Kapitalpuffer vorhalten müssen. Das gibt es schon. Man hat eine gewisse Reaktion darauf gezeigt, aber man wird nicht jedes einzelne Problem abhalten können, insbesondere nicht Paniken an den Märkten und auch nicht Betrug. Es wird schon schwer sein, einen Betrug, der dann, wie bei Wirecard, um ein Beispiel zu nehmen, einen Betrug immer vorherzusagen, insbesondere dann nicht, wenn auch die Wirtschaftsprüfergesellschaften den selbst nicht erkennen. Wir müssen heute viel häufiger Wirtschaftsprüfer austauschen und dergleichen mehr. Da haben wir auch drauf reagiert, aber sie können natürlich nicht jedes einzelne Risiko ungeschehen machen.
Okay, das ist aber in einer gewissen Art und Weise so auch Teil der Wirtschaft an sich und nicht nur der Finanzwirtschaft.
So ist das.
Genau. Das gehört einfach dazu. Wir wissen alle den geflügelten Satz, wenn kriminelle Energie im Spiel ist, dann hat man eine Zeitverzögerung, darauf reagieren zu können. Okay, ich glaube, es ist total wichtig zu sagen, dass wir aus Umständen, die uns mittlerweile bekannt sind, auch Lehren gezogen haben,
ja,
die zumindest dazu führen, dass man nicht mehr sonntagsabends informiert wird, dass irgendwas passiert und kein Mensch weiß, wie darauf zu reagieren.
Also die Situation, wenn Sie heute Bankinsolvenz eingeben ins Internet, bekommen Sie wahrscheinlich Millionen von Hinweisen. Ja, und das war zu meiner Zeit eben nicht der Fall.
Wenn wir jetzt als ehemaliger Direktor der Deutschen Bundesbank, kennen Sie die Herausforderung der Geldpolitik aus allererster Hand. Was halten Sie von der Unabhängigkeit der Zentralbanken? Gibt es die tatsächlich überhaupt? Und welche Gefahren birgt es, wenn politische Einflüsse auf die Geldpolitik größer werden? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Fragestellung, weil das natürlich dann auch immer dazu führt, auch zu verstehen, welchen Einfluss hat Politik tatsächlich auf die Politik der Notenbanken und der Zentralbanken.
Also im Moment ist der Einfluss der Politik im Wesentlichen darauf beschränkt, die Auswahl der Vorstandsmitglieder der Zentralbanken vorzunehmen. Ja, und auch der Präsidenten. Das ist der Hauptpunkt. Außerdem hat natürlich die Politik ganz großen Auswirkungen über die Verschuldungsgrad in einer Volkswirtschaft und dergleichen mehr. Also das ist der Einfluss. Ansonsten ist die Unabhängigkeit der Zentralbank wichtig. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie sich die italienische, weil das gar nicht so weit weg ist von uns in Deutschland oder in Österreich, die italienische Zentralbank anschauen, da hatte die italienische Regierung ja mal, war es in den 70er Jahren, die Unabhängigkeit abgeschafft, außer Kraft gesetzt. Und die Zinsen stiegen unfassbar an. Und erst als die Politik wieder die Unabhängigkeit der Zentralbank re-establiert hat, also re-established hat, also wieder eingeführt hat, erst dann hat sich der Markt wieder beruhigt. Es gibt ganz viele Beispiele, dass die Unabhängigkeit einer Zentralbank eine positive Wirkung auf die Einschätzung der Märkte hat, inwieweit es hier zu klugen, technokratischen, unpolitischen, sachgerechten Handlungen der Zentralbank kommt oder nicht. Also insofern gibt es jede Menge Evidenz, dass die Unabhängigkeit einer Zentralbank wichtig ist. Ich habe letztes Jahr eine Aussage machen dürfen auf Einladung in House of Lords in London wegen 25 Jahren Unabhängigkeit der Bank of England. Eine der ältesten Zentralbanken, ohne jede Frage nach meiner Einschätzung, der besten und qualifiziertesten Zentralbank, aber noch gar nicht so lange unabhängig. Und da wurde sehr viel über diese Frage diskutiert und wie in England üblich oder in Großbritannien üblich auf allerhöchstem intellektuellen Niveau, dass man mich eingeladen hat, war eine große Ehre und ich weiß nicht, ob ich da das Niveau gesteigert oder gesenkt habe. Nichtsdestotrotz, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, über das wir da diskutiert haben. Und das war alles niedergeschrieben, also kein Geheimnis. Da kam die Frage auf, wie ist es denn jetzt mit der Unabhängigkeit der Bank of England bestellt bei einer Frage des digitalen Pfund? Ja, wie sehen Sie, Herr Dombrit, denn hier die Unabhängigkeit der Zentralbank? Und da habe ich gesagt, die Unabhängigkeit der Zentralbank geht nicht so weit, dass die Frage der Einführung des Digital Pound, wenn Sie so wollen, nur bei der Zentralbank entschieden werden könnte. Das muss schon auch der Gesetzgeber, der ja auch von der Bevölkerung direkt gewählt ist, mitentscheiden, aber idealerweise in einer klaren Abstimmung mit der Zentralbank. Wenn wir jetzt nach Europa schauen, haben wir ja auch hier eine Situation, dass die EU-Kommission und das Europaparlament auf die Frage des digitalen Euro reagieren müssen und dafür auch Gesetzesrahmen schaffen müssen und die EZB ihre Aufgabe darin sieht, sich darauf vorzubereiten und Argumente zuzuliefern, aber es ist keine alleinige Entscheidung der Zentralbank. Also, was die Geldpolitik, und das war Ihre Frage, anbetrifft, da ist eine EZB, eine Federal Reserve und dergleichen unabhängig und muss es auch sein. Ansonsten hat das negative Auswirkungen auf die Zinslandschaft. Aber es gibt einige wenige ausgesuchte Fragen, wo selbstverständlich es zu einem Zusammenspiel zwischen Gesetzgeber und Zentralbank kommen muss. Und es ist auch sehr hilfreich, unbedingt notwendig, aber hilfreich, wenn die Regierung und die Zentralbank vom gleichen Konzept ausgehen, was zum Beispiel das Wirtschaftswachstum oder was die Verschuldung oder was die Besteuerung dergleichen und was die Sozialsysteme anbetrifft. Wenn das nicht der Fall ist, wie wir es im Moment in den USA möglicherweise erleben, wo Präsident Trump und Jay Powell, der Gouverneur der Federal Reserve Board, nicht unbedingt die Dinge ganz genau gleich sehen, dann, immer dann, führt es natürlich zur Diskussion über die Frage der Unabhängigkeit. Aber gerade dann ist es wichtig, dass die Unabhängigkeit bewahrt wird, weil das letztendlich zu der besten Ressourcenallokation führt, die man sich vorstellen kann.
Verstehe. Ich glaube, aktuell ein absolutes Gegenbeispiel dafür wäre auch die Türkei.
So ist es, ja. So ist es. Da haben Sie vollkommen recht. Und da sehen Sie ja, was die Auswirkung ist.
Da würde ich Sie richtig sagen.
Genau richtig. Sie haben ein sehr gutes Beispiel genommen. Und das ist ja ein G20-Mitgliedsland, das es auch noch in der NATO ist, hat also aus finanzpolitischer Sicht jetzt keine so große Bedeutung, aber eben aus militärischer Sicht nur. Also wir sind da schon sehr irritiert gewesen. Und da kann man auch in der Türkei Notenbankgouverneure oder Notenbankgouverneurinnen abberufen. Ja, das ist bei uns nicht möglich. Die Frage in den USA, die Herr Trump ja jetzt immer wieder aufbringt, die Frage in den USA ist rechtlich nicht 100% klar, was die Sache nicht einfacher macht und auch nicht besser macht.
Klingt tatsächlich so, als würde es dadurch nicht einfacher werden. Unsicherheiten auch auf der rechtlichen Seite und im Zusammenspiel zwischen all dieser Gemengelage führt natürlich überhaupt nicht zum Ziel. Unsicherheiten sind immer irgendwie schwierig.
Um uns ganz klar zu sagen, ich gehe ganz fest davon aus, egal was die mögliche Rechtsmeinung ist, dass man die auch nicht testen sollte, sondern dass man selbstverständlich sich als amerikanische Administration darauf konzentrieren sollte, das Mandat von Jay Powell bis zum Ende bei Jay Powell zu belassen und den Einfluss dann nimmt über die Nachbesetzung, nicht über eine vorzeitige Korrektur und Druck auf Jay Powell versucht, die Geldpolitik zu beeinflussen.
Gut, da bleibt die Hoffnung, dass das so passiert.
Meine feste Erwartung.
Die Erwartung, wenn wir das noch mit Hoffnung kombinieren, kommen wir schon wieder einen Schritt näher dran. Zum Schluss unseres Gesprächs zwei, drei Dinge noch, die mir total wichtig sind, wenn ich schon die Gelegenheit habe, mit so jemandem wie Ihnen, der so viele Sachen erlebt und gesehen und so viele Menschen getroffen hat. Im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeiten, wer war die Persönlichkeit, die Sie am meisten beeindruckt hat, die Sie getroffen haben? Kann man das so sagen, dass Sie sagen, meine Güte, das war wirklich beeindruckend. Die Klarheit, der Ansatz, das Verständnis, was auch immer Sie da als Maßstab nehmen würden. Ich weiß so, dass Sie so viele Menschen getroffen haben, dass es einfach auch spannend für unsere Hörer wäre. Wer war denn tatsächlich der Beeindruckendste oder die Beeindruckendste, die Sie getroffen haben, da treffen durften?
Also das würde jetzt ein wenig sprengen, das Ausmaß dieses Podcasts. Aber Alfred Herrhausen gehört dazu, der mich von seinem Weitblick und seinen Vorschlägen auch zur Entschuldung der weniger entwickelten Volkswirtschaften wirklich nachhaltig beeindruckt hat.
Man muss dazu sagen, der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, der in einem Attentat
Vorsitzende, genau. Es war immer Sprecher, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall Primus inter pares im Vorstand der Deutschen Bank, der dann leider einem Attentat zu Opfer gefallen ist. Dann muss ich Ihnen sagen, dass ich von Wolfgang Schäuble immer sehr beeindruckt war und immer noch bin. Das war ein Mensch, der fast schon ein Universalgelehrter, der sich sowohl als Innenminister, da kannte ich ihn auch nicht, aber auch als Finanzminister, auch in der Politik sehr, sehr viel eingelassen hat zu sehr vielen Themen. Das hat mich, und ja auch menschlich, mich extrem fasziniert hat. Ich habe das große Privileg gehabt, mit ihm ab und zu mal zu reisen und muss Ihnen sagen, das waren Highlights. Und wenn ich noch eine dritte Person nennen dürfte, ist ein bisschen unfair gegenüber Jens Weidmann. Aber da würde ich Axel Weber nennen. Ich habe mit Axel Weber ein Jahr als meinem Präsidenten und mit Jens Weidmann 7 Jahre gearbeitet. Beide haben mich total beeindruckt. Aber der Axel Weber war natürlich zu einer Zeit da, als es an den Märkten rauf und runter ging. Ich sagte ja gerade, dass ich ganz kurz nach Antritt meiner Amtszeit dann mit dem Griechenland-Paket und dann kam ein Paket nach dem anderen zu tun hatte. Und da hat mich schon der Axel Weber, obwohl ich mit ihm nur ein Jahr und dann mit Jens Weidmann-Sieber schon extrem beeindruckt. Jens Weidmann hat mir aber auch erheblichen Respekt abverlangt. Und ich will sie nicht unterscheiden. Da meine ich mehr die Inhalte der Amtszeit. Ja, als die Person. Ich habe wirklich das Glück gehabt, mit sehr vielen interessanten Menschen zu arbeiten. Jetzt habe ich keine Frau genannt, aber das waren drei zum Beispiel, die ich nennen würde. Jetzt drei Deutsche. Man könnte auch im Ausland noch den einen oder anderen.
Das war jetzt von mir natürlich auch ein bisschen unfair, weil ich Sie auf die Frage nicht vorbereitet habe. Es ging um eine spontane Antwort. Ich glaube, wenn wir uns nochmal zusammentreffen und mit Themen haben wir wahrscheinlich reichlich, die wir noch finden und abarbeiten könnten.
Da würde ich diverser antworten.
Das sei Ihnen dann ungenommen, aber es, wie gesagt, war ein bisschen unfair, Sie waren nicht von mir vorbereitet darauf. Letzte Frage. Geben Sie unseren Hörern und auch mir was mit. Was stimmt Sie optimistisch für die nächsten Monate, für die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre? Weil ich habe so das Gefühl, Deutschland ist im Moment so ein bisschen eine Depression. An der einen oder anderen Stelle. Dafür gibt es gute Gründe oder zumindest nachvollziehbare Gründe. Geben Sie uns irgendwas Optimistisches mit.
Also ich bin schon sehr beeindruckt, wie schnell und wie nachhaltig in diesen Koalitionsverhandlungen jetzt die Politik, die möglicherweise die nächste Regierung stellt oder sehr wahrscheinlich die nächste Regierung stellt, reagiert haben. Wenn Sie mal weiter in die Vergangenheit zurückgehen und sich an unsere europäischen Partner zurückerinnern, dann war die Meinung derjenigen, die für eine europäische Integration sind, ich gehöre dazu, war die Meinung allgemein, Deutschland wird uns nicht sehr stark helfen, außer es kommt zu einer wirklich großen Krise. Und in der Krise wird es Deutschland sein, die uns in Europa retten. Genau das passiert gerade. Die Verwerfungen, die wir jetzt durch den amerikanischen Präsidenten und Vizepräsidenten erleben, durch Fragen, ist die NATO überhaupt noch so funktionsfähig? Haben wir noch den nuklearen Schutzschild? Was bedeutet diese Auseinandersetzung im Oval Office mit Herrn Zelensky? Und so weiter und so weiter. Was bedeuten dieser Tarifterror, was bedeutet das alles? Und wenn man sieht, wie schnell die amerikanische Volkswirtschaft negativ darauf reagiert, unfassbar schnell, da muss ich doch sagen, dass dieses Zusammenhalten von Friedrich Merz und Herrn Klingbeil mit Europa hat mich sehr beeindruckt und sehr positiv gestimmt. Weil es hängt ein wenig davon ab, wie schwer man die Situation wirklich empfindet und wie man sie einschätzt. Aber wenn man der Meinung ist, das ist jetzt eine Krise für Europa, eine wirklich existenzielle neue Herausforderung, dass dieses, was wir in den letzten 75 Jahren als Pax Americana bezeichnet haben, wenn das jetzt untergehen könnte, darauf so stark zu reagieren, das gibt mir jede Menge Optimismus. Ich habe ein wenig den Eindruck, dass Präsident Trump, so wie ein römischer General, agiert nach dem Motto, im Lateinischen würde man sagen, divida et impera, teile und herrsche. Und er hat sich Europa angeschaut und hat gesagt, na gut, das größte Land in Europa und die größte Volkswirtschaft sind die Deutschen. Und denen geht es im Moment, wie Sie zu Recht sagen, seit 2 Jahren überhaupt gar nicht wirtschaftlich besonders gut. Ich versuche mal, Deutschland herauszutrennen aus der europäischen Gemeinschaft. Und Friedrich Merz und das Klingbeil sagen, nein. Wir bleiben und wir werden unseren fiskalischen Spielraum jetzt nutzen, um eine gemeinsame europäische Politik zu ermöglichen. Das beeindruckt mich sehr und es gibt mir jede Menge Hoffnung.
Ein fantastisches Schlusswort. Europa lebt, allen Widerständen und auch Unruf zum Trotz. Ich glaube, das ist auch eine wirkliche Chance in der Situation. Lieber Andreas Dombrett, vielen Dank für die Zeit. Es hat mir große Freude gemacht. Ich habe viel gelernt, viel Erkenntnisgewinne. Ich hoffe, wir treffen uns zu einem späteren Zeitpunkt nochmal und können unser Gespräch fortsetzen. Danke für Ihre Zeit.
Danke auch, wenn ich eingeladen werde. Setze das fort.
Super, vielen Dank.
Dankeschön.
Eine Produktion von Faux Professionnel.